Lieber Herr, der Leib, den wir tragen, ist Staub und Asche und trägt die Zeichen des Todes und des kommenden Gerichtes. Und da können wir uns nur bergen unter deine Gnade, die du so sichtbar gemacht hast, dem du für uns gestorben bist und uns heute ewiges Leben, Heimat und Kindesrecht beim Vater anbietest. Wir dürfen dir gehören in allem, was auch geschehen mag. Mach uns dies auch heute durch dein Wort wieder groß. Und dass wir uns nicht verlieren in die vergehenden Dinge dieser Welt, sondern das eine tun und verstehen, was du uns heute sagen willst. Amen. Nehemia 10. Vielleicht sollte ich noch einmal darauf hinweisen, wir haben vorhin in unserer Gebetsgemeinschaft, die immer um 6.15 Uhr stattfindet, zwei Gebetsgemeinschaften, nochmal darauf hingewiesen, dass wir in dieser Gebetsgemeinschaft viel Fürbitte tun, aber gerne auch persönliche Nöte konkret nehmen. Das sind wir ganz kleine Kreise, sind ja leider immer in einer Gemeinde ganz wenige, denen das Beten wichtig ist. Und ich möchte es Ihnen noch einmal sagen, die biblische Ordnung auch des Händeauflegens und für Kranke beten möchten wir aus wohlüberlegten Gründen nicht im Gottesdienst tun. Wir halten die Praxis der heute hier und da entstehenden Segnungsgottesdienste für falsch. Ein paar regen Sie jetzt vielleicht schon wieder auf. Halten wir für falsch, weil wir niemand zu früh die Hände auflegen, aber wenn Kranke uns bitten, nach der Jakobusordnung über ihnen zu beten, dann wollen wir das tun. Und wir sind eigentlich traurig, dass so wenig Kranke auch darum bitten. Und ich würde auch meinen, wir brauchen das. Ich habe am Sonntag gesagt, dass das, was ich mit meinem Fuß erlebt habe, für mich ein ganz großes Wunder ist. Ich hätte es nicht entfernt für möglich gehalten, dass ich wieder so in kürzester Zeit gehen kann. Gott tut Wunder. Er versagt uns Wunder. Er lässt uns lange warten. Er schickt uns das Leiden. Auch heute werden wir noch was dazu hören. Aber unsere Gebetsgruppen sind besonders wichtig, auch in den Krankheitsnöten Gott anzurufen. Weil Jesus gesagt hat, wo zwei oder drei unter euch eins werden, worum sie bitten wollen, das will ich tun. Und nehmen wir Anteil, dass die Frau Köpke wieder so krank ist in Brasilien. Der Bruder Köpke hat ja hier, der Dr. Köpke, uns so viel eindrückliche Missionsberichte schon gegeben aus der Indianerarbeit. Nun, Nehemia 10. Wir wollen heute drei Kapitel durchnehmen. Nicht, dass wir hier pressieren, aber wir können das ein wenig zusammenfassen, weil hier auch Statistisches und Bilanzmäßiges festgehalten ist. Nehemia 10, Vers 30 bis 40. Das ganze Nehemia-Buch ist uns wichtig, wie die Erneuerung geschieht, Erneuerung der Gemeinde. Die ist dringend notwendig, Reformation. Und wir haben gemerkt, es muss ein innerer Aufbau sein, es genügt nicht nur außen die Gebäude zu renovieren, das gilt ja besonders für unsere Kirchengemeinden. Wir sollen nicht bloß dauernd neue Ordnungen beschließen, neue Gesangbücher einführen und vielleicht irgendwelche Dinge im Ablauf des Gottesdienstes ändern, sondern wir sollen uns im Licht Gottes reinigen, Sünde bekennen, Vergebung empfangen. Und jetzt kommt Nehemia 10, 30 bis 40. Da wird befohlen, sie sollten sich mit einem Eid verpflichten. Sie sollen sich ihren Brüdern, den Mächtigen unter ihnen anschließen und der Abmachung beitreten und sich mit einem Eid verpflichten, zu wandeln im Gesetz Gottes, das durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben ist und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn, unseres Herrschers, zu halten und zu tun. Wir wollen unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben und ihre Töchter nicht für unsere Söhne nehmen. Wir wollen nicht von den Völkern des Landes am Sabbat und an den heiligen Tagen Waren und allerlei Getreide nehmen, wenn sie diese am Sabbattag zum Verkauf bringen. Wir wollen auf die Abgaben in jedem siebten Jahr und auf Schuldforderungen jeder Art verzichten. Wir wollen uns das Gebot auferlegen, jährlich den dritten Teil eines Silberstücks zum Dienst im Haus unseres Gottes zu geben, nämlich für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer, für das tägliche Brandopfer, für die Opfer am Sabbat und Neumond, für die Festtage, für das Hochheilige, für das Sündopfer, womit für Israel Sühne geschafft wird, und für alle Arbeit im Haus unseres Gottes. Wir wollen das Los unter den Priestern, den Leviten, unter dem Volk werfen. Und dem Volk werfen, in welcher Reihenfolge unsere Sippen jedes Jahr das Brennholz für das Haus unseres Gottes zur bestimmten Zeit geben sollten, damit man es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrenne, wie es im Gesetz geschrieben steht. Wir wollen alljährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen zum Haus des Herrn bringen. Wir wollen die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie es im Gesetz geschrieben steht, und die Erstgeburt unserer Rinder und unserer Schafe zum Hause unseres Gottes zu den Priestern bringen, die im Haus unseres Gottes dienen. Wir wollen den ersten Teil von unserem Brotteig und unsere Abgaben und Früchte von allen Bäumen, von Wein und Öl für die Priester in die Kammern am Haus unseres Gottes bringen und den Zehnten unseres Landes für die Leviten, die sollen den Zehnten einnehmen aus allen unseren Orten mit Ackerland. Und ein Priester, ein Sohn Aarons, soll bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten einnehmen. Und die Leviten sollen den Zehnten ihrer Zehnten heraufbringen zum Haus unseres Gottes in die Kammern im Vorratshaus. Denn die Israeliten und Leviten sollen die Abgaben von Getreide, Wein und Öl herauf in die Kammern bringen. Dort sind die heiligen Geräte und die Priester, die da dienen, und die Torhüter und Sänger. So wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Ich lese Ihnen ganz bewusst diese Abschnitte auch. Vielleicht hätten Sie in Ihrer privaten Bibellese noch ein wenig schneller drüber hinweggelesen. Und gerade diese Abschnitte haben eine ganz wichtige Bedeutung für uns. Also das muss uns deutlich werden. Ich will das jetzt überschreiben. Zur Erneuerung gehört Gehorsam. Das ist eine schlimme Sache bei uns, dass wir ja wichtige Glaubensinhalte verdreht haben. Für uns bedeutet Glauben meist nur noch ein gedankliches Beschäftigen mit Gott. Oder überlegen Sie mal, wie geht bei Ihnen Glauben? Ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich vermute, so eine vage Verdächtigung, irgendwas ist noch da. Wenn Sie aber einmal sich vergegenwärtigen, was bei Jesus Glauben bedeutet hat. Fürchte dich nicht, glaube nur. War nicht ein vages Denken, ob es einen Gott gibt. Ein Vermuten. Sondern, und der Mensch glaubte. War das Glauben immer ein Schritt im Gehorsam? Sie können im Neuen Testament, in den Evangelien, überhaupt das Wort Glauben nie anders verstehen, als wenn Sie wissen, es ist das Vertrauen drin, das völlige, totale Vertrauen unter Gehorsam. Da liegt natürlich bei den Bibelkritikern die Hauptnot darin, dass sie schon das Wort Glauben völlig missverstehen in unseren Tagen. Sie sagen zum Beispiel, wir wollen ja nicht die Geschichten der Bibel für wahr halten. Das für wahr halten ist gar nicht wichtig. Und sie vergessen darüber ganz, dass ich überhaupt nichts vertrauen kann, wenn ich es nicht für wahr halte. Also wenn ich meine Frau nicht für wahr halten kann, kann ich ihr auch nicht vertrauen. Das für wahr halten ist die erste Stufe sogar. Wo die fehlt, gibt's überhaupt keinen Glauben. Was soll ich denn überhaupt noch glauben, wenn gar nichts mehr bekannt ist, was überhaupt ist? Deshalb ist das für wahr halten die erste Stufe. Die genügt noch nicht, dass ich eine Sache für wahr halte. Dann kommt das persönliche Vertrauen dazu. Das ist einfach in dem Wortbegriff wieder für uns völlig neu zu lernen. Also natürlich muss ich wissen, wer Jesus ist, bevor ich ihm vertraue. Aber dann muss ich all mein Vertrauen auf ihn setzen. Das ist mein Glauben. Und noch die dritte Stufe, die hier ausführlich beschrieben ist. Dass ich konkret in den Entscheidungen meines Lebens das auch praktiziere. Warum das bei uns so auseinandergefallen ist, ich kann es nicht erklären. Das wird ja oft beklagt, dass Sonntagsfrömmigkeit und Werktagstätigkeit auseinanderklafft, ganz breit. Es liegt natürlich ganz bestimmt an der Art, wie wir unseren Glauben in unserem kirchlichen Ablauf verstehen. Es ist eine große Hilfe, dass durch die vielen Jugendgruppen, schon angefangen durch die bibellesende Jugend, ja wieder die biblische Erneuerung kommt. Aber wie viele Leute meinen ja einfach dadurch, dass ich gewisse Veranstaltungen besuche, habe ich genug.
gibt ja heute immer wieder Unruhe in der Kirche, wenn man dann sagt, das genügt nicht, man braucht eine persönliche Entscheidung für Jesus Christus. Was sagst du? Das muss doch genügen. Ich habe die kirchlichen Amtshandlungen über mich ergehen lassen. Das muss genug sein. Nein, natürlich genügt das nicht, weil Glaube ein persönliches Vertrauens- und Liebesverhältnis mit Jesus Christus ist. Und das muss man einmal erklären. Es hat noch nie eine irdische Liebe gegeben, ohne dass man seinem Schätzle gesagt hat, ich liebe dich. Muss man mal sagen. Wenn man sagt, das weiß doch der andere, das kann der sich doch denken, kommt es nie zur Liebe, dann bleibt man sich fremd. Es kommt im Glauben nur dazu, wenn ich Jesus gegenüber mich erkläre, verbindlich mit meinem Wort. Und wenn ich dann das konkret tue, das ist ja die nächste Voraussetzung, wenn ich ihn liebe. Wie soll denn das anders möglich sein? Gehe hin, tue desgleichen oder sündige hinfort nicht mehr. Bei Jesus ganz klar, jedem, der die Glaubenserfahrung gemacht hat, ist dies noch einmal zugesprochen. Wie hat es uns Jesus in der Bergpredigt eindrücklich gemacht? Das wäre nun schlimm, wir würden meinen, wir könnten etwa das Tun ohne Glauben machen. Ich könnte den neuen Gehorsam leben in der Bergpredigt ohne Vertrauen zu Jesus Christus. Das geht ja nicht, weil erst dieses Liebesverhältnis zu Jesus uns zu neuen Menschen umformt und schafft. Und darum hier noch einmal ganz deutlich, wie die Erneuerung in dem Alt-Jerusalem damit begonnen hat, dass die Leute sich konkret zum Gehorsam verpflichtet haben. Auch das ist töricht, wenn Leute ein gebrochenes Verhältnis zu den Gesetzesordnungen Gottes haben. Mit den Gesetzesordnungen Gottes können wir uns den Himmel nicht verdienen. Das war dem Paulus wichtig. Aber sie spielen in unserem Leben eine wichtige Rolle, damit ich weiß, was gut ist und was der Herr von mir fordert. Und das sind auch Warnzeichen meines Lebens, Hilfen zur Gestaltung meines Lebens. Deshalb hat Nehemia hier noch einmal das Volk sich ausdrücklich verpflichten lassen. Und wir wollen auch hier uns das wieder einprägen. Es gibt kein Leben, das von den Geboten Gottes abweicht. Es gibt kein Leben Gottes, von ihm gesegnet, das von den Geboten Gottes abweicht. Das ist hier ganz wichtig mit der Eheordnung, dass Gott uns gläubige Ehegatten geben will. Das ist eine gute Ordnung. Dass wir den Feiertag halten, konsequent. Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie doch den Unfug. Sie kommen nicht weit, auch wenn Sie geschäftlich im Druck sind. Wir sprechen schon mit den Schülern drüber. Es liegt kein Segen drauf. Sie kommen nicht weit. Wir müssen wieder schauen, wie der Sonntag zum Feiertag wird. Also das dürfen Sie nicht sagen, das wäre Arbeit, wenn wir predigen. Das ist trotzdem Lust und wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, ist nicht Arbeit. Aber es fängt auch bei mir auch an, dass wir am Sonntag keine Arbeit machen, keine Briefe schreiben. Gerne schreibe ich persönliche Briefe, das ist noch was Schönes, wo wir Liebe üben, aber nicht arbeiten. Und wenn die Arbeit noch so sehr drückt, wir können am Montagmorgen um 2:30 aufstehen, das ist was anderes. Aber der Feiertag, den brauchen wir zur Erholung. Das braucht unser Leib und unser Leben. Und es liegt ein Segen drauf. Wenn Gott solche Ordnungen gegeben hat und er selber ruhte, dann ist das wichtig für uns. Und Sie müssen sich in Ihrem Leben Ordnungen geben, weil Sie selbst auch labil sind. Das war bei den Leuten damals so und wir brauchen eine Ordnung. Wir weigern uns ja auch jetzt jedem sowas überzustülpen. Aber es ist ganz wichtig, dass Sie sich Ordnungen geben und sagen, da ist etwas, das ist für mich nicht gut und da möchte ich mir eine Grenze setzen und ein Limit und da möchte ich nicht hinausgehen. Das hat mir Gott so klar in seinem Wort gezeigt. Denn wo der Zaun oft von uns gesetzt wird, das mag auch noch ein wenig verschieden sein, aber das Ende muss klar sein. Die Gebote Gottes in ihrer ganzen Heiligkeit sind für uns verbindlich und sie bleiben es. Erneuerung im Gehorsam, das geht auch im Blick auf den Dienst. Ich bin Ihnen ja so unendlich dankbar. Ganz selten, dass mal einer fragt, wie hoch war das Opfer, was Sie an Liebe tun. Bei uns waren die Leute von der Evangelischen Zentralstelle in Bonn, haben gefragt, wie macht ihr denn das überhaupt? Ihr habt jetzt so viele Entwicklungshelfer draußen. Habt ihr da irgendwelche Rücklagen und Sicherheiten? Und die können sich überhaupt nicht verstehen. Die sagen, ja, aber ihr braucht in den nächsten Jahren da einige Millionen. Sagt, die Leute geben es. Das sind evangelische Christen, aber die verstehen das überhaupt nicht, dass Leute heute sowas geben, dass die Opferfreudigkeit der Gemeinde so groß ist, die sich hinter den Dienst der Ausgesandten stellen und man das einfach tut, ohne Sicherung, ohne das vorher auf ein Polsterkissen zu legen. Die Gebefreudigkeit der Gemeinde. Und wenn man das so sieht, die Frau Wette ist ja bei uns bei Hilfe Brüder an dieser Stelle, wo die immer wieder sieht, und heute hat sie gesagt, ich habe sowas Herrliches, da wieder einen Brief, und da schreibt eine Frau, das sind Menschen, die sich Ordnungen geben, da ist von der Ordnung des Zehnten die Rede, dass man dem Herrn das bringt, was ihm gehört zu seiner Ehre. Ich möchte das bewusst nicht so tun, dass nicht einer meint, weil es ich ihr sage, sondern das sind Gottesordnungen, die ihr Leben bereichern und vergrößern. Auch im Blick auf die vielen Dienste. Die Dienste sollen sie nicht so erschöpft machen. Deshalb sollen sie gern auch sagen, ich kann jetzt da nimmer mitmachen. Aber es ist schön, dass Sänger da sind, die mitsingen im Chor. Und die Zeit sich abknapsen und sagen, ich halte mir das frei, so schwierig das ist und ich komme. Deshalb wollen wir ihnen auch entgegenkommen mit der Uhrzeit am Dienstagabend. Aber auch wenn wir einladen zur Evangelisation, das ist nicht leicht, wenn ich es nicht tue im Gehorsam gegen Gott. Ich möchte ihm mich verpflichten. Wann haben wir wieder in den nächsten 15 Jahren solch eine Möglichkeit, unsere Stadt auf Jesus aufmerksam zu machen? Jetzt ist die Gelegenheit, nur noch ein paar Tage und da können wir einladen. Und wo wir nicht hinkommen, kommen wir nicht hin. Jetzt können wir nur das packen im Gehorsam gegen Gott. Die Erneuerung der Gemeinde kommt aus dem persönlichen Gehorsam in der Treue zum Herrn. Und dort ruht unser christliches Leben, dass wir es dem Herrn tun für ihn. Das ist mir auch immer wieder bei dem Gleichnis in Matthäus 25 so groß, wo im Endgericht Jesus von dem Glas Wasser spricht. Wo die Menschen geschieden werden und man sich fragt, ja warum? Warum haben die einen eigentlich, haben die nie Wasser gegeben? Und die Lösung ist ja, das habt ihr mir getan. Das sind Leute, die haben ihre Dienste im täglichen Leben im Gehorsam für den Herrn getan. Und der Herr bekennt sich zu diesen Taten. Das macht es ja auch verlockend. Wenn wir Besuche machen, der Herr freut sich daran und sagt Ja und Amen dazu und stillt sich dazu. Darum lohnt sich unser Tun und kommt etwas heraus. Ich habe immer wieder erlebt, wie auch völlig unfähige und unbegabte Leute dann gesegnet wurden, wenn sie Dienste gemacht haben. Ich weiß noch, wie meine Frau angefangen hat, Jugendarbeit zu machen. Die hatte auch gar keine Erfahrung, wie das geht. Und damals, bevor die Monika geboren wurde, ging es eigentlich fast nimmer. Und wir haben dann so, bis wir endlich jemanden gefunden haben, der es weitermachen konnte. Aber was mich damals beeindruckt hat, einer, der sagt, ja, ich weiß gar nicht, wie macht man das, wenn er es im Gehorsam anfängt. Und ich weiß noch, wie du das erste Essen gekocht hast unten. Du hast auch nie eine Großküche gehabt. Aber wenn man es wagt für Gott, Gott schenkt auch oft das Können. Und bestätigt das. Nicht, dass sie immer denken, der andere kann das so sicher. Der andere hat nur mehr Gott vertraut und hat einmal einfach angefangen. Es ist schön, wenn sie was lernen können, aber viel muss man auch tun, ohne dass man es lernt. Einfach im Gehorsam. Sie werden reden im Glauben, sie werden Dienste tun und die Erneuerung im Gehorsam gehört dazu. Nun kommt der nächste Punkt, das ist Kapitel 11. Wir sollen Stellen besetzen, wir sollen Plätze einnehmen, Ämter annehmen. 11, 1 und 2. Und die Oberen des Volks wohnten in Jerusalem. Das übrige Volk aber warf das Los darum, wer von jeweils 10 nach Jerusalem in die heilige Stadt ziehen sollte, um dort zu wohnen, und die 9 in den anderen Städten. Und das Volk segnete alle die Männer, die freiwillig in Jerusalem wohnen wollten. Jetzt wird das aufgezählt, welche Familien dort in Jerusalem wohnten. Und noch Kapitel 11, Verse 20 bis 23. Das übrige Israel aber, Priester und Leviten, blieb in allen Städten Judas, ein jeder auf seinem Erbteil. Und die Tempelsklaven wohnten am Ofel, und Ziha und Gishpa waren über die Tempelsklaven gesetzt. Der Vorsteher der Leviten aber in Jerusalem war Usi, der Sohn Banjas, Banis, des Sohnes Haschabjas und so weiter von den Söhnen Asaf, die beim Dienst im Hause Gottes zu singen hatten. Denn es gab ein Gebot des Königs für sie und eine feste Abmachung, an welchem Tag
jeder zu singen hatte. Also das ist mir wieder wichtig und keine Stelle, die man so rasch überblättern sollte. Gott hat für jeden eine bestimmte Stelle, an der er uns braucht. Wo hat Gott den Einsatzplan? Hier sind zwei verschiedene Gruppen erwähnt. Es gab noch viel mehr in den langen Registern. Das eine, das sind die Sänger. Das ist Ihnen schon klar gewesen. Die Kinder Asaf, das war der Chor. Aber in den Versen 1 und 2, da waren die, die in Jerusalem wohnen mussten. Was waren denn das für Leute? Die in Jerusalem wohnen mussten, das waren die, die am meisten kämpfen mussten. Das waren die wehrfähigsten Männer. Denn Jerusalem war die Burg. Und jetzt haben sie die für Jerusalem ausgewählt, die am besten Jerusalem verteidigen konnten gegen die Feinde. Nachdem endlich die Mauer gebaut war, hat man viele abziehen können. Vorher mussten sie ja alle mit der Waffe in der Hand und in der anderen Hand mit der Kelle die Stadt verteidigen. Jetzt konnte man viele auch ins Land ziehen lassen. Das muss verlockend gewesen sein. Ein Häuschen im Grünen, ein Weinberg, ein Acker an der schönen Quelle. In Jerusalem zu wohnen war nicht leicht. Und es war ein schweres Amt, wahrscheinlich nachts noch zu wachen auf der Mauer im Schichtdienst und für die Sicherheit besorgt zu sein. Sehen Sie, so verschiedene Ämter hat Gott in seiner Gemeinde. Wenn die einen sagen, man soll nicht so viel streiten für Gott. Doch, das muss man auch. Man muss für die Ehre Gottes streiten, man muss für sein Wort streiten, braucht auch Kämpfer, die die Stadt Gottes verteidigen. Ich fand das toll, dass es im Dritten Reich so früh Leute gab, die den Mythos des Dritten Reiches auch theologisch durchdacht haben und das publiziert haben. Wer es wollte, konnte es lesen. Kämpfer, die in dem Geisteskampf die Augen geöffnet haben. Und in unseren Tagen gibt es eine Menge, dass der Walter Schmidt so klar über New Age hier gesprochen hat. So eine Hilfe, ich verstehe das nicht so wie der. Da braucht man solche Leute, die das können. Jetzt wird es bloß ganz dumm, wenn die anderen sagen, aber ich kann bloß singen. Was heißt es bloß? Gott hat sie so eingesetzt. Und Gott will beides haben, ohne die Ämter untereinander zu werden. Wo ist mein Platz? Jedem ist die Gnade Gottes gegeben nach dem Maß der Gaben Christi. Er hat das Maß für uns bestimmt. Und wir meinen immer wieder und sagen, der hat ein wichtigeres Amt. Mag ja bei uns so aussehen. Nur bin ich ganz fest davon überzeugt, dass sie in der Ewigkeit einmal anders sprechen werden. Ich kann mir nicht denken, dass in der Ewigkeit es nach Prominenz geht im Reiche Gottes, wie wir heute oft das oft so unterscheiden und sagen, der hat einen Namen und der ist bekannt und der tritt hervor und hat viel Ämter. Sondern in der Ewigkeit geht es nur darum, ob ich mein Amt ganz ausgefüllt habe, ob ich treu gewesen bin. Man sucht nicht mehr in den Haushaltern, als dass sie treu sind. Mir macht das so Eindruck, wenn eine Mutter nichts weiter tut, als dass sie für ihre Kinder da ist und sie geistlich erzieht. Das ist ein Amt, das sie fordert. Wenn einer sagt, ich habe weiter nichts getan, als ich habe da meinen Dienst. Und was da auch bei uns an Liebe schon da ist, vom Kassetten kopieren und Begrüßungsdienst und bis die Videokassette steht und bis die Gemeindedienstbezirke betreut sind und was alles dazugehört an Treue und Liebe. Und das Reich Gottes hat immer nur davon gelebt, dass Menschen im Vertrauen auf Gott die Stelle und das Amt eingenommen haben. Jetzt hoffentlich sind Sie heute Abend nicht enttäuscht, sondern das ist ganz wichtig für uns in dem geistlichen Wachsen, das richtig zu beurteilen. Wir haben keinen Starkult, weil das nie in der Bibel eine Rolle spielt, sondern hier haben wir einen Bericht, wie damals Gott die Leute eingesetzt hat und das Volk segnete die Männer und die Frauen, und jeder hat an seinem Platz Dienst getan. Ich las heute Abend in einer Auslegung noch gerade zu dieser Stelle, wie ein Ausleger sagt, ein englischer Ausleger, in einer sehr eindrücklichen Weise. Er hat eine Frau besucht, die 9 Jahre völlig gelähmt lag. Und sie war gerade 30 Jahre alt geworden, als er sie besuchte. Und bevor er dorthin ging, sagt er, ich habe den Herrn noch gebeten, gib mir ein Wort, das ich dieser Frau sagen kann. Und als ich dann vor der Frau stand, konnte ich gar nichts sagen. Und sie erzählte dann, dass sie kurz nachdem sie gläubig wurde,
diese Lähmung bekommen hat mit 21 Jahren. Und ihr Gebet war: Herr, ich möchte etwas tun für dich. Und wenige Wochen später war sie gelähmt. Und nun möchte dieser Seelsorger dieser Frau ein Wort des Trostes anfangen, das brauchen Sie mich gar nicht trösten. Ich habe entdeckt, dass Gott mich hier braucht, wie ich ihm besser nicht dienen kann. Und dann erzählt er, wie sie Fürbitte tut, den Tag über. Sie, die sich nicht rühren kann mit Händen und Füßen. Und nun erzählt man das ja immer wieder. Ich will das bewusst heute wieder in einer Zeit sagen, wo alle Leute aufgewühlt sind und sagen, was sagst du denn zu Bonke und so weiter. Wir erleben Krankheitsheilung. Aber wir lassen uns das nicht mitnehmen, dass Gott nicht wegnehmen, dass Gott die Platzanweisung hat und nicht mein egoistisches Ich. Wir sehnen uns alle, dass wir schmerzfrei leben. Aber der Herr hat für uns Plätze, wo er sagt, ich brauche weder deine Kraft, noch deine Energie, noch dein Können, noch deine Intelligenz. Braucht bloß dein Beten. Und dann frage ich mich, ob diese Frau nicht in der Ewigkeit, diese gelähmte Frau, eine Fürstin ist, die die wesentlichsten Siege für das Reich Gottes im Krankenlager erfochten hat. Wir haben das hier in Stuttgart auch in einem Fall sehr schwer durchgemacht bei einem Arzt, der in meinem Alter, er gehörte einer Pfingstgruppierung an, so schwer gelähmt wurde und wo es mir die Frau neulich am Telefon sagte, sie wissen gar nicht, was wir durchlitten haben. Wie viel gekommen sind und sagen, du musst richtig glauben, wenn du richtig glaubst, gibt es keine Schmerzen mehr. Und der Grafiker Giebeler war am Sonntag im Abendmahl und sagte, in meinem Hauskreis waren aber junge Mädchen, die haben gesagt, ja, da gehen wir hin, dem legen wir die Hände auf, dann wird er gesund. Da wollte man Backen hinschlagen über so viel geistlichen Hochmut. Wenn man nicht versteht, dass die Grundordnung Gottes anders laufen kann. Nicht, dass wir Wunder bestreiten, wir erleben doch täglich die Wunder-Omas. Aber wir lassen uns in der Platzanweisung von Gott vorschreiben und nicht von unserem eigensüchtigen Willen, was wir wollen. Denn das kann Gott. Uns immer das tun, was uns nicht passt und uns draufstoßen, nicht durch dein Rennen, nicht durch dein Jagen, nicht durch dein wildes Wuhlen, nicht durch dein Reden im Mund, sondern in aller Stille bin ich, der es tut. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Wir sollten auch uns mehr darin genügen lassen. Wie viele unter Ihnen sind umgetrieben im Blick auf Enkel und Kinder, die einen Weg gehen, der sie erschreckt. Gott weiß, wann er ihre Gebete erhört. Aber bleiben Sie an Ihrem Platz und halten Sie aus. Gott hat Sie dahingestellt. Und werden Sie jetzt nicht Platz mit einem anderen, sondern wissen Sie, das ist ein Amt, das ich vor Gott tue. Und ordnen Sie Ihr ganzes Leben, Ihren Berufsalltag und alles, was Sie tun, Ihr Familienleben vor Gott. Ein Umgang mit Ihrem Leib, ordnen Sie ihn vor Gott und danken Sie, dass sie ihm dienen dürfen. Unser ganzes Leben ist ein Gottesdienst. In der Ewigkeit wird es dann einmal so sein, wie Jesus es im Gleichnis gesagt hat. Der Herr wird sich aufmachen, sich aufschürzen und seine Diener bedienen. Er wird nur auf das warten, wie er uns all die Liebe vergelten kann. Man will das gar nicht aussprechen, wir sagen, wir waren doch unnütze Knechte. Und der Herr freut sich an dem Dienst, den wir tun. Für ihn kein kühler Trunk ist unvergolten blieben. Er gibt dafür die ganze Segensflut. Der Herr ist gut. Also die Stelle besetzen. Ich habe immer Respekt vor den Leuten, die kleine Stellen einnehmen. Die, bei uns ist es so arg nett, ich weiß, da muss man Frau Weber nochmal fragen, immer wenn ich mittwochs im Bibelkreis komme, haben da so ein paar junge Leute die Stühle gestellt. Das ist so Treue, wenn die 10 Minuten früher kommen, ich weiß nicht mehr, wer das ist, die kann man gar nicht loben oder was, und dass die das tun und die Stühle sind gestellt und die Tische müssen nach dem Bibeltraining dann weggeräumt werden und die stellen das hin. Und das ist so entscheidend wichtig, dass wenn die Leute kommen, ist schon alles fertig. Und so gehört das alles mit dazu, an dem äußeren Ablauf dem Herrn zu dienen, in den ganz einfachen Verrichtungen. Und jetzt möchte ich all die Dienste mit dazu nehmen. Wenn Sie in Ihrer Nachbarschaft Verantwortung üben für irgendeinen Menschen, vor Gott und sagen, ich fühle mich hier verpflichtet. Wir haben das gerade wieder so schwer erlebt bei einem Gemeindeglied, die morgen 85 wird. Sie war 26 Stunden in ihrer Wohnung gelegen und gefallen, ein treues Gemeindeglied. Dann musste man sie ins Krankenhaus und von dort ins Pflegeheim. Und dann sagt sie, schlimmer als im Zuchthaus. Ja, was die Einsamkeit dieser Menschen ist, in dieser Welt, die im Grund leiden. Was wird in dieser Welt gelitten? Und es gibt so viele Möglichkeiten, dem Herrn zu dienen. In Liebe, sich derer anzunehmen, die einsam und verlassen sind. Ich glaube, es ist deutlich geworden, was ich sagen wollte. Die Stelle besetzen, wo ich gebraucht werde. Und das ganz Schlimme ist, dass wir einander vergleichen. Und dann kommt Neid und dann schimpfen wir gegeneinander, meint, der macht es so. Wir müssen die Gaben nehmen. Wir sollten nachfragen, hat er die Gabe dazu? Dann soll er es tun. Aber das Amt steht nicht höher. Wir sind nebeneinander gestellt und sollten schauen, dass die Gaben zusammengreifen und wir alle gemeinsam dem Herrn dienen können. Und nur noch Kapitel 12, 27 bis 30. Das wollte ich doch alles heute Abend zusammenpacken. 12, 27 bis 30. Und bei der Einweihung der Mauer Jerusalems holte man die Leviten aus allen ihren Orten nach Jerusalem, um Einweihung zu halten mit Freuden, mit Danken und Singen, mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und es versammelten sich die Sänger aus der Gegend um Jerusalem und von den Gehöften der Netophatiter und von Bet-Gilgal und von den Fluren um Geba und Asmavet. Denn die Sänger hatten sich rings um Jerusalem her Gehöfte gebaut, und die Priester und Leviten reinigten sich und reinigten das Volk, die Tore und die Mauer. Und Vers 43 noch, und es wurden an diesem Tag große Opfer dargebracht, und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht, sodass sich auch Frauen und Kinder freuten, und man hörte die Freude Jerusalem schon von ferne. Also es darf auch manchmal laut hergehen, es muss nicht immer so gemessen sein. Und das war die fröhliche Hingabe an den Herrn. Sie haben nicht Menschen gedient, und es war keine Konfessionssache und nicht für irdische Organisationen, sondern für den Herrn haben sie es getan, und sie waren so glücklich, dass sie hier gebraucht wurden. Ein lautes Getön, das hat der Paulus als Ziel gehabt, dass wir unsere Leiber geben als Opfer, dass da heilig und Gott wohlgefällig heißt. Nicht aus Pflicht, nicht aus Last, sondern aus Freude. Sonntag haben wir probiert, an dem Gleichnis vom Schatz im Acker unseren Konfirmanden deutlich zu machen, dass das nicht erzwungen ist, sondern eine bereichernde Sache ist, wenn sie mit Jesus gehen. Ja, ob sie das kapieren, aber ob sie es kapieren jetzt. Der Herr lädt mich ein, ich darf ihm dienen und er will mein Leben füllen. Jetzt ordnen Sie einmal all die Bereiche. Dazu gehört auch die öffentliche Verantwortung, dass ich Staatsbürger bin. Das will ich vor Gott füllen. Ich habe einen persönlichen Auftrag. Dass ich soll am Sonntag als Pfarrer keine Parteipolitik machen, dagegen wehren wir uns. Aber dass ich als Bürger dieser Welt auch mich in verantwortlich zeige vor Gott, aber dass ich meine Familienpflichten erfülle, meine Nachbarschaftspflichten und dem Herrn diene, nicht den Menschen, sondern dem Herrn. Und das war die Erneuerung, die die Gemeinde damals erlebt hat in Jerusalem. Wir wollen am nächsten Mal noch den Abschluss machen vom Nehemia-Buch. Dann können wir überlegen, was wir tun. Wir können Evangelien nehmen oder sonst was. Wir können auch eine Themenreihe nehmen. Was ich wahrscheinlich noch nie getan habe, das wäre der Hebräerbrief. Aber sonst, das ist nicht etwas schwer. Man kann so einen Kolosserbrief mal machen, das ist einmal wieder schön, die Weite der Welt und so weiter. Also ich bin froh, wenn mir welche Tipps geben, wo Sie meinen, was interessant wäre. Die Themenreihen waren manchmal auch wieder hilfreich, wo man dann einzelne Texte hintereinander geknüpft hat. Ich habe mich noch nicht entschieden, bin froh, wenn Sie mir auch Ihre Gedanken mitteilen.